Wenn du auch so autobegeistert bist wie ich und auf skurrile Stories rund um Mobilität stehst, dann bist du hier genau richtig. Ich mache mir jetzt meinen Kaffee. Das solltest du auch tun, denn gleich geht's los. Mein Kaffee habe ich. Der ist genauso frisch gebrüht wie mein heutiger Gast. Ja, und dazu auch ziemlich dunkel. Ja, genau wie sein Motoröl oder vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall habe ich heute einen unglaublichen Gast hier, nämlich den Dennis Voll. Dennis Voll, der Name ist Programm, weil er immer Vollgas gibt und immer wieder auf Rennstrecken unterwegs ist. Dennis ist Hobbyrennfahrer und arbeitet auch noch bei der R&V und ist, das kann er uns gleich auch nochmal erklären, wo der genau ist. Er ist auf jeden Fall im Bankenvertrieb unterwegs und ich sag mal, herzlich willkommen, lieber Dennis.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Wie geht es dir?
Bis jetzt noch gut.
Ja?
Alles im grünen Bereich.
Gut, dann müssen wir erstmal ein bisschen starten. Ja? Was hörst du eigentlich für eine, um dich ein bisschen kennenzulernen auch, ne? Ich meine, was hörst du denn gerne für eine Musik im Auto?
Im Auto? Boah, tatsächlich wenig, am liebsten den Motor, wenn ich ehrlich bin.
Echt?
Also ich bin kein großer Musikkenner.
Bitte?
Echt?
Also, wie bist du hierher gefahren? Bist du hierher gefahren? Hast du
nicht hierher gefahren?
Kein Radio, kein MP3?
Naja, ich habe tatsächlich viel telefoniert, weil ich ja auch noch irgendwo für meine Kunden zuständig bin.
Ja.
Und ansonsten höre ich tatsächlich überwiegend Podcast.
Cool. Und mal eine Frage, die mich noch interessieren würde. Was war dein erstes Auto?
Mein erstes Auto, das war natürlich das gleiche Modell, wie ich jetzt auch noch im Rennen einsetze, nämlich ein BMW E36. Mhm. Allerdings damals als 316 kompakt, also mit überschaubarem Temperament.
316 kompakt? Mhm. Das war, ja, ich glaube, ich kann mich dran erinnern. Ja, ich sage der Name kompakt, ich glaube, das ist dieser abgehackte.
Ja, das ist dieser abgehackte, diese Hausfrauenversion.
Ja, und welche Farbe?
Schwarz. Schwarz 2 Uni, kein Metallic.
Aber ich sag mal 316, also der hatte noch nicht so viel Pfeffer, oder?
Stabile 102 PS und gefühlt waren es weniger.
Okay.
Also da warst du an der Ampel nicht der König mit.
Okay. Ich sag zu jedem Gast, dass der mir was mitbringen soll. Mhm. Und dann lasse ich mir mal die Augen verbinden und so weiter. Und ich hoffe, du hast dran gedacht.
Ich habe dran gedacht. Ich habe sogar zwei Dinge mitgebracht.
Zwei?
Ja, ein Gegenstand ist sicherlich sehr einfach zu erraten. Mhm. Der andere ist wahrscheinlich ein bisschen anspruchsvoller.
Okay. Ja, dann würde ich bitten, Kathi, kannst du mal mir ganz kurz die Augen verbinden? Ich habe nämlich diese Spezialbrille. Wir sind heute nämlich in Wiesbaden und nicht in Hamburg. Und diese Spezialkrawackbrille habe ich nicht da. Deswegen müssten wir jetzt kreativ sein und haben eine, moderne nicht, eine ziemlich alte Krawatte ausgepackt. Und ja, die ist genauso dicht wie die Brille. Und ich hoffe mal, dass ich diesen Gegenstand auf jeden Fall errate. In der Vergangenheit hat es ganz gut geklappt. Ich glaube, die letzten drei Folgen hintereinander war ich ziemlich gut unterwegs. Ich hoffe diesmal auch. Ich strecke dem Dennis schon mal meine Hände entgegen. Was könnte es sein?
Also, das wird wirklich easy, Nummer eins.
Aber im Rucksack, da muss es ja schon mal was Großes sein, oder?
Da habe ich das echt einfach gemacht.
Aber cool, ey. Mega, mega. Also auf jeden Fall ist das ein... Oh, ich will das gar nicht sagen, weil ich will das einfach behalten.
Nein, ich brauche es wieder. Spaß. Ohne das habe ich ein Problem.
Das ist auf jeden Fall ein Lenkrad. Und ich glaube, ist das von deinem Auto auch?
Das ist das Original-Rennlenkrad aus meinem Rennauto.
Hier nochmal, ich glaube, so ist es auch richtig rum, oder?
Jawohl.
Mega. Ja, cool. Sehr cool.
Ja, wir können es ja dekorativ einfach mal hier hinstellen.
Ja. Schön.
Ah, das war jetzt echt einfach.
Ja. So,
Nummer 2 wird deutlich spannender. Das wirst du vielleicht als Gegenstand erkennen, aber die Verwendung dafür könnte dich vor Schwierigkeiten stellen.
Oh Mann. Ist das eine. Also, wüsste ich jetzt nicht, dass du Rennfahrer bist, ja? Würde ich denken, das wäre eine Fliegenklatsche.
Ja, das ist tatsächlich sogar korrekt.
Was?
Das ist tatsächlich eine Fliegenklatsche.
Ehrlich?
Ja, kein Scheiß. So, jetzt liegt es an dir zu erraten, wofür man die brauchen könnte.
Du wirst doch nicht während der Fahrt irgendwelche Fliegen zusammentrümmern, oder?
Nein. Also ich sag mal so, das Teil kommt nicht nur zwingend im Renneinsatz aufs Tapet, sondern naja, es gibt ja auch auf dem Nürburgring sogenannte Touristenfahrten. Und da ist das echt ein Vorteil, wenn du so ein Teil dabei hast.
Okay.
Und ich erkläre dir gleich, warum. Aber du darfst auch gerne weiterraten.
Also das ist keine Fliegenklatsche?
Ja, doch, es ist eine Fliegenklatsche. Aber sie erfüllt nicht den Fliegenklatschzweck.
Wofür braucht man denn eine... warte mal. Verdammt. Boah, wissen das die Zuhörer? Also wenn ihr das wisst, dann schreibt das jetzt schon mal drunter. Ich warte jetzt nämlich noch einen Augenblick und nehme jetzt in Ruhe die Binde, aber ich habe keine Ahnung, wofür man eine Fliegenklatsche braucht, wenn man auf dem Nürburgring ist. Was kann man denn damit machen? Leute verscheuchen, dass die von der Autobahn, von der Bahn weggehen? Oder?
Das ist auch kein Lichthupenersatz, nein.
Also ich weiß es nicht. Ich meine, wenn das Auto steht, dann während der Fahrt, nee, ich habe ehrlich gesagt, da fehlt mir gerade die Kreativität für. Ja. Aber das wirst du mir jetzt, nachdem ich die Binde abmache, wirst du mir das erklären.
Oder? Ja, vielleicht kommt dir der Gedanke, wenn du die Binde abhast.
Ach so, okay. Ich mach sie mal ab. Boah. Jetzt merkt man auf jeden Fall, dass es deutlich heller ist als eben. Aha. Fliegenklatsche.
Jawohl. Und wie du unschwer erkennen kannst, hängt dort eine Karte dran.
Ja.
Das ist die Karte, die du an der Schranke vorhalten musst, um überhaupt auf die Strecke fahren zu dürfen.
Ach so.
Und wenn du natürlich in deinem Auto drin sitzt und bist ordentlich und vernünftig angegurtet,
musst
du ja irgendwie das Ding an den Automat kriegen, die Karte. Das heißt, du nimmst eine Teleskopfliegenklatsche, machst das Fenster runter, hältst sie an den Automat und dann geht die Schranke hoch.
Mega.
Und damit du dich halt dafür nicht abschnallen musst, weil das wäre unpraktisch, weil du bist mehr oder minder direkt auf der Strecke und dann geht's auch los.
Ja.
Deswegen solltest du halt auch angeschnallt auf die Strecke fahren.
Mhm.
Und du sitzt ja, je nachdem, mit was für einem Fahrzeug du unterwegs bist, auch so angegurtet da drin, dass du dich halt nur sehr bedingt bewegen kannst in dem Auto.
Ja.
Und dann ist es natürlich praktisch, wenn du quasi zurückgelehnt und festgegurtest, so einfach die Fliegenklatsche an den Automat hältst, Schranke geht auf, Fahrspaß geht los.
Und dann darfst du direkt Gas geben?
Und dann bist du auf der Rennstrecke, dann bist du auf dem Nürburgring.
Jetzt will ich mir das mal einmal angucken. Ich sehe hier ich bin ein vollkommener Amateur, was Rennen angeht, ja? Also, ich fand Ayrton Senna nur immer ganz cool. Also das war so...
Kann ich nachvollziehen, ja.
Erzähle ich auch in anderen Podcasts von mir, aber darum geht's jetzt nicht. Wofür sind hier sind ja jetzt 4 Knöpfe auf dem Lenkrad. Mich würde jetzt mal interessieren, wofür ist der grüne?
Der grüne wäre Blinker links und der rote Blinker rechts. Schlicht und ergreifend.
Das braucht man auf der Rennstrecke, Blinker?
Ja, brauchst du je nach Veranstaltung schon. Gerade wenn du, mit mehreren Fahrzeugklassen unterwegs bist, die unterschiedlich schnell sind, dann ist es vielleicht für den Vordermann, der langsam ist und überrundet wird, schon mal hilfreich anzuzeigen, ob er eben nach links oder nach rechts fährt, wenn er überrundet wird. Und dann ist es auch gut, einen Blinker zu haben. Davon abgesehen ist mein Auto natürlich auch noch mit einer Straßenzulassung versehen.
Ah.
Also das Rennauto hat tatsächlich noch eine Straßenzulassung.
Also du dürftest damit theoretisch auch hier hinfahren?
Ich dürfte theoretisch, zwar nicht in dem vollen Rennornat, ne? Also du siehst jetzt hier auf der Rückseite, da ist eine sogenannte Snap-Aufnahme dran, also ein abnehmbares Lenkrad.
Ja.
Das ist im Straßenverkehr tabu, also das ging jetzt nicht. Aber mit überschaubarem Aufwand ließe sich das Auto wieder zu 100% legal im Straßenverkehr machen.
Mega. Und jetzt fehlen noch, haben wir verstanden, links,
Blinker rechts.
Rechts. Und die beiden?
Lichthupe und die normale Hupe.
Lichthupe?
Mhm.
Und normale
Hupe. Und die ganz normale Hupe.
Okay. Ja, cool. Das wusste ich nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das alle wusstet, aber ist auf jeden Fall für mich neu. Und ach genau, was mich schon mal interessiert, immer, ne? Die sind da ja immer sitzen im Auto, ne? Mhm. Und dann ziehen die das Ding. Und dann geht dieser Lenkrad immer raus. Muss man da irgendwas beachten?
Ja, genau, pass auf. Du hast hier so ein Schnappmechanismus, deswegen heißt das Ding auch Snap-Off-Narbe. Der ist jetzt zurückgezogen. Wenn du das Ding auf die Lenkradnarbe steckst, dann ploppt dieser rote Ring einfach nach vorne und verrastet das Lenkrad komplett spielfrei.
Ja.
Dann hast du irgendwo auch hier drunter, der ist jetzt hier durch verdeckt, einen Entriegelungsknopf und dann kannst du das Lenkrad einfach abziehen, so wie man es in der Formel 1 oft sieht.
Ja, cool.
Genau. Und das dient halt einfach dazu, dass du, wenn du in so einem Auto drin sitzt, komplett angeschnallt bist, du hast da dein Rennsitz, der super eng ist, du bist mit einem 6-Punkt-Gurt verzurrt, du hast einen Helm auf, du hast zusätzlich dieses Handsystem noch an, wie man es aus der Formel 1 kennt. Mhm. Also das heißt, da ist schon wenig Platz in so einem Auto und es ist ganz gut beim Ein- und Aussteigen, wenn du nicht noch das Lenkrad im Weg hast. Zumal die Sitzposition ja eben auch nicht ist irgendwie, wie wenn du früher mit 18 an der Disco vorbeigefahren bist, sondern du hast das Lenkrad halt relativ nah am Körper.
Wie die Omi.
Ja, nicht ganz so nah, aber so nah. Jeder Fahrdynamiktrainer wird dir erklären, du solltest hier 90 Grad Winkel im besten Fall haben. Dann hast du das Lenkrad nämlich am besten im Griff und damit auch das Auto.
Also tatsächlich habe ich mal ein Fahrsicherheitstraining gemacht und es war nicht ganz das Gleiche, aber da haben die auch erklärt, dass du also in diesen 90 Grad Winkel und ziemlich vorne sitzen sollst, damit du schneller reagieren kannst, ne? Weil du halt mit dem coolen Dings dauert das ein bisschen länger, als wenn du direkt davor bist.
Völlig richtig.
Und genau. Ja, kommen wir mal weiter in die Thematik. Also du hast jetzt schon mal so ein bisschen erklärt, du wolltest das Lenkrad ja schon fast gar nicht mehr loslassen, aber kann ich verstehen, das fühlt sich auch mega gut an. Wie bist du überhaupt zum Hobby-Racing gekommen? Ich meine, ich kenne ja viele Kollegen, habe auch schon viele Menschen kennengelernt, aber so Hobby-Racer eher wenig. Ich meine, wie bist du auf die Idee gekommen zu sagen, bist du morgens aufgestanden und hast gesagt, ey Leute, ich bin der 316er, der ging so ab mit den 102 PS. Ich glaube, das ist mein Ding.
Also der Grundstein wurde schon viel früher gelegt. Also tatsächlich, glaube ich, bin ich so auf die Welt gekommen.
Ja.
Das ist, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich nicht dafür interessiert hätte. Und ich weiß auch, dass ich als kleines Kind, als Dreijähriger schon fasziniert war von Autos und alles, was irgendwie ein Lenkrad hatte. Also ich hatte immer irgendwie das Bedürfnis, wenn irgendwo ein Lenkrad dran war, das Gerät eben, wo das Lenkrad dran war, irgendwie zu steuern und zu fahren.
Mhm.
Und das fing halt an mit dem Bobbycar, ging über das Catcar, dann irgendwie eine ganze Zeit lang Fahrrad, dann mit 16 Moped, weil das war eben das einzig Motorisierte, was man da fahren konnte.
Ja.
Und dann mit 18 irgendwann wieder aufs Auto umgestiegen. Weil die 4 Räder mir dann doch besser liegen als die 2 Räder nur.
Ja, das kann ich sogar verstehen. Ich bin auch kein Motorrad-Fan, liegt mir auch nicht so. Ich fahre auch lieber 4 Räder. Kann ich komplett nachvollziehen. Und und wie bist du dann gestartet? Wie bist du dann gesagt, ey, ganz ehrlich, hast du irgendwie mit Kart angefangen oder hast dann gesagt, irgendwie...
Ja, hätte ich gerne. Aber das war natürlich auch schon damals ein echt teurer Sport.
Ja.
Und das war finanziell einfach nicht drin. Also... Ich habe mehr oder minder immer darauf hingearbeitet, vielleicht irgendwann in der privilegierten Lage sein zu können, mir diesen Sport leisten zu können.
Ja, absolut, ja.
Von zu Hause aus war das nicht möglich. Und mein Vater ist vielleicht auch ein risikoaverser Mensch. Mhm. Und da Motorsport risikoreich sein kann für Leib und Leben und auch für den Geldbeutel, war das jetzt auch kein Hobby, was übermäßig von zu Hause aus gefördert wurde.
Hm.
Das heißt, ich musste dann irgendwann selber das Heft in die Hand nehmen, beziehungsweise das Lenkrad in die Hand nehmen und habe dann das eigentlich aber seit frühester Kindheit an verfolgt und habe auch nie davon abgelassen.
Respekt, wirklich Respekt. Und dann hast du, wie lange fährst du jetzt Rennen oder wie lange bist du jetzt dabei? Ab wann konntest du es dir leisten?
Ja, das ist tatsächlich die korrekte Frage. Das erste Mal auf der Nordschleife aktiv gefahren bin ich 2012. Da habe ich mir damals natürlich auch einen E36 gekauft mit einem Freund zusammen, habe den zusammen umgebaut, quasi zum mehr oder minder Rennwagen.
Ja.
Bin dann bei den Touristenfahrten regelmäßig mitgefahren und habe dann 2019 das erste richtige Rennen bestritten.
Mega. Ja. Was war dein erstes richtiges Rennen? Weißt du das noch? Kannst du dich noch erinnern?
Klar. Das war 2019 im Rahmen der RCN. RCN ist quasi, ja, wenn man so will, eine Einsteiger-Rennserie auf der Nordschleife. Mhm. An der Nordschleife hängt auch wirklich mein Herz. Das ist nicht umsonst die berühmteste und auch schönste Rennstrecke der Welt. Und ich wohne auch nicht so furchtbar weit weg davon. Mhm. Von daher liegt es nah, den Sport dann auch an der Nordschleife zu betreiben. Mhm. Ja, 2019 war ich dann so weit, dass ich gesagt habe, okay, jetzt müssen wir es wirklich mal wissen. Ich bin vorher immer schon so ein paar Trackdays, so nennt sich das, gefahren, also quasi freies Fahren auf der Rennstrecke. Ja. Und das hat auch immer ganz gut funktioniert. Und ich war auch der Auffassung, dass ich das ganz gut im Griff habe.
Ja.
Und habe dann 2019 gesagt, okay, jetzt probierst du das mal. Und habe mich dann das erste Mal bei einem Team eingekauft, einfach um mal zu gucken, ob das denn überhaupt so gut funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und siehe da, ja, das hat gut funktioniert und wir waren noch nicht unerfolgreich.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich Blut geleckt, jetzt baust du dein eigenes Auto so weit um, dass du quasi mit dem eigenen Kfz dran teilnehmen kannst.
Heftig. Wow.
Anders.
Nicht schlecht. Und nachdem du dann 2019 deine ersten Rennen, sage ich mal, im Team gefahren bist, habe ich ja, ich muss sagen, der Dennis, der hat eine richtig gute Instagram-Seite übrigens. Da werdet ihr auch viele Informationen vom heutigen Podcast, was du uns auch hier noch verraten wirst, kriegt ihr da auch mit. Deswegen folgt ihm, geht da auf jeden Fall drauf, weil jetzt kommt ein sehr spannendes Thema auch nochmal zum Thema. Was war deine größte Herausforderung, sage ich jetzt mal so, seitdem du Rennen fährst? Ich glaube, ich weiß es zum Teil, deswegen sage ich es schon so ein bisschen, guck da mal rein.
Also das war wirklich eine Riesenherausforderung. Ich hatte 2022 einen Unfall auf der Nordschleife im Rahmen der Youngtimer Trophy, das ist quasi die Rennserie, in der ich unterwegs bin. Und bin sehr unglücklich auf eine Ölspur ausgerutscht. Wir lagen gut im Rennen. Wir waren auf Platz 5 von ungefähr 200 Startern. Also es war echt gut.
Mhm.
Und der Viertplatzierte hatte dann dummerweise vor mir einen Motorschaden, hat ziemlich viel Motor- und Getriebeöl auf der Strecke verteilt.
Ja.
Ja, und ich war einer von 6 Autos, die diese Ölspur dann auch direkt ausfindig gemacht haben. Und bin dann sehr unsanft in eine Betonmauer eingeschlagen auf der Nordschleife. Und da war das Auto natürlich erstmal ziemlich krumm und ziemlich kaputt.
Du bist aber unverletzt geblieben?
Gott sei Dank, ja. Also ich war selbst überrascht. Also der Aufprall war ziemlich stark. Er war so stark, dass sogar der Sitz rausgerissen ist aus der Bodengruppe. Ich habe aber nicht mal einen blauen Fleck gehabt. Also da sieht man, dass diese ganzen Sicherheitseinrichtungen in den Autos, also 6-Punkt-Gurt, dieses Handsystem, dass das alles schon seine Berechtigung hat und dass das auch wirklich wirkt. Also ich hatte nicht mal einen steifen Nacken, ich hatte keinen blauen Fleck, gar nichts. Einzige, was beschädigt war, war mein Ego.
Ja. Was hat dich denn dabei verletzt?
Ja, das ist halt schon bitter zu sehen, wenn du dann aussteigst. Also du hörst erstmal dieses unfassbar unangenehme Geräusch, wenn du in die Mauer einschlägst. Also jetzt muss man dazu sagen, viele Leute erzählen immer, wenn sie einen Unfall haben, das ist im Nachgang weg. Das ist irgendwie, man kann sich gar nicht mehr an den Aufprall erinnern.
Ja.
Das war bei mir nicht so. Also ich habe wirklich das ganz bewusst und ganz genau mitbekommen. Ich bin quasi im Querdrift erst mit dem Heck in die Betonmauer eingeschlagen und dann vorne nochmal mit der rechten Fahrzeugseite dann an der Wand entlang geschlittert. Gibt's auch übrigens auf meinem Insta-Kanal ein Video von, wo man das sieht. Und ich habe mir tatsächlich beim ersten Aufprall gedacht, okay, der war heftig, vielleicht kann man noch was retten am Auto, guckst mal. Dann kam vorne rechts der Aufprall, also quasi es lief alles im Bruchteil von einer Sekunde ab. Bin dann da an der Wand lang geschlittert und habe gedacht, ja, okay, boah, das war jetzt schon recht hart. Ich glaube, hier ist ziemlich viel kaputt.
Oh.
Hab dann an die Box gefunkt, hab gesagt, so Jungs, Rennen ist vorbei, bin gerade hier ausgerutscht, Auto, potenziell Totalschaden. Wurde dann von der Strecke runtergeschleppt, bin ausgestiegen, um das Auto drumherum gelaufen, hab gesehen, wow, okay, das ist nicht mal mit bisschen Politur gemacht hier.
Okay.
Da war einmal das ganz große Rundumpaket angesagt.
Bevor wir jetzt weitergehen, das Auto wird dann abgeschleppt. Du sagst, ihr seid im Team, ne? Seid ihr da im Team gefahren?
Ja, genau.
Im Team, ne?
Also
jetzt stelle ich mir die Frage, also Rennen vorbei, ne? Und dann ist man ja erstmal geknickt.
Ja.
Und was passiert danach? Ist das nicht so, dass ihr dann als Team euch nochmal trifft und ganz genau die Situation analysiert? Oder sagt ihr, okay, ist ein Unfall passiert bei Dennis, wir wissen nicht, woran es lag, es geht weiter, ja. oder wie funktioniert das dann ab als Team? Was passiert nach dem Unfall? Also
unmittelbar nach dem Unfall kommt natürlich erstmal irgendjemand von den Streckenposten zu dir, von den Marshals, guckt, ob dir es überhaupt gut geht. Ne?
Ja.
Das war aber jetzt kein großes Thema. Also ich war körperlich unversehrt. Mhm. Dann kommt kurz darauf der Abschlepper, das Fahrzeug wird zurück in die Box geschleppt, wird dann nochmal kurz von den technischen Kommissaren begutachtet, ob man es wieder aufbauen kann oder ob es quasi entsorgt werden muss.
Okay.
Und dann kriegst du deine Brocken wieder auf den Anhänger aufgeladen vom Abschlepper und kannst nach Hause fahren, kannst Wunden lecken.
Oh.
Das ist, das tut schon echt in der Seele weh, weil da steckt halt unendlich viel Arbeit und auch echt viel Geld drin in so einem Auto. Gerade wenn du eben alles selber machst.
Mhm.
Und das ist schon unangenehm, wenn du dann siehst, was da noch an Haufen übrig ist.
Dennis hat gerade das Stichwort gesagt, was du selber machst. So. Und deswegen, an der Stelle würde mich dann interessieren, was du selber machst. Also das Auto war dann beschädigt. Wie ging es dann weiter? Hast du das dann wieder rekonstruiert? Ja. Oder wie sah es dann aus? Hast du dann gesagt, nee, kommt weg, ich hole mir was Neues. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Wie hat sich dann deine Karriere fortgesetzt? Was hast du dann gemacht in dem Augenblick?
Also ein anderes Auto wäre nicht in Frage gekommen. Ja. Tatsächlich habe ich auch unfassbar viel Support auf den sozialen Medien bekommen. Also ich wurde von, ich weiß nicht, hunderten Leuten angeschrieben, die mir alle, die mehr oder minder mit mir gefühlt haben und gesagt haben, hoffentlich baust du das Auto wieder auf, das ist so schade. Das Auto hat tatsächlich auch auf Social Media eine gewisse Reichweite.
Ja, ja.
Also
ja.
In der Rennserie, in der ich fahre, würde ich sagen, gehört es zu den bekannteren Autos. Mhm. Es gibt zum Beispiel auch einmal im Jahr das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, da wird dem einen oder anderen was sagen. Und im Rahmenprogramm dessen gibt es das 24-Stunden-Klassik-Rennen.
Mhm.
Und auch die Veranstaltungen haben bei YouTube über 1 Million Aufrufe. Also da ist schon Reichweite hinten dran.
Ja.
Und entsprechend kriegen die Leute halt auch mit, welche Autos da fahren. Es gibt halt eine große Fangemeinde, gerade im historischen Motorsport. Da gibt es Leute, die finden das echt total cool, dass man mit den alten Autos noch Rennen fährt. Und die finden es noch cooler, wenn man das alles selber baut.
Mhm.
Und die ganzen Leute haben mich dann auf Social Media angeschrieben und auch gesagt, hey, du musst das Ding wieder aufbauen. Das kann nicht sein. Das kann jetzt nicht das Ende sein. Und das hat mich dann halt schon motiviert. Ne? Und meine ganzen Jungs, meine Freunde, die quasi das Team bilden, die haben auch gesagt, ja, nix hier, jetzt Mund abputzen, weitermachen, gehört dazu. Ist Teil des Spiels, wieder krass. Aufbauen, ne? Weitermachen.
Und machst du viel selbst auch? Kannst du selber viel schrauben oder?
Ja, tatsächlich ja. Also das ist auch, glaube ich, wenn es halt finanziell nicht völlig ausufern soll, eine Notwendigkeit, um den Sport zu betreiben. Also ich kann mehr oder minder, ja, fast alles selbst. Also den Neuaufbau habe ich zu 95% eigentlich in Eigenregie gemacht. Ne? Also selbst geschraubt, selbst angepackt, alle Teile selbst organisiert, viele Dinge noch verbessert, mir über Konstruktionen Gedanken gemacht. Jetzt muss man dazu sagen, an dem Auto ist auch wenig noch im Serienzustand. Also ja,
gut.
Ich hab mir mal die Mühe gemacht und habe mal überlegt, wie viele Teile noch unberührt, original oder unbearbeitet sind. Und ich würde sagen, unter 5% der Teile am Auto sind noch im Originalzustand. Also selbst der Tankdeckel ist modifiziert. Da ist eigentlich kein Teil dran. Die Türgriffe, da ist nichts mehr im Serienzustand. Das ist alles irgendwie ausgetauscht, modifiziert, leichter gemacht, umgebaut oder was auch immer.
Mega.
Da muss man sich halt schon mit befassen mit dem Thema, muss man sich reinarbeiten. Und das muss man auch wollen. Und da musst du eben auch Antennen für die Technik haben, damit du das eben auch alles verstehst, was du da baust. Ne?
Gerade voll die Flashbacks irgendwie von den Rennfilmen, irgendwie wo die Rennfahrer immer den Mechanikern erklären, was mit den Autos los ist. Und das scheint ja bei dir sehr, sehr weit zu sein, weil wenn du schon ein Auto komplett ausgebaut hast und zusammengebaut hast, dann solltest du genau fühlen und wissen, was mit dem Auto los ist.
Ja.
Was ich noch ziemlich spannend finde, wie lange hat dieser Wiederaufbau gedauert?
Länger als geplant. Also ursprünglich war der Antritt, also der Unfall war im Oktober 22 und ich wollte eigentlich im April, Mai 23 wieder fahren und am 24-Stunden-Rennen-Klassik teilnehmen.
Ja.
Das hat nicht ganz geklappt. Das hätte geklappt, aber du bist halt hin und wieder auch darauf angewiesen, auf ich nenne es mal externe Dienstleister. Ne? Also lackieren kann ich das Auto nicht komplett alleine zu Hause in der Garage. Ich kann es zusammenbauen, Aber zum Lackieren muss das halt irgendwie zu einem Fachbetrieb. Und der hat auch nicht immer Zeit, der hat auch andere Termine, dann steht es da doch mal länger. Und dann haben wir es halt nicht ganz geschafft, bis April, Mai 23 fertig zu sein. Und es wurde dann, ja, ich glaube bis er wirklich richtig gefahren ist, war es dann schon 2024. Ja.
Okay,
aber ich habe dann hinterher auch ein bisschen Tempo rausgenommen, weil dann quasi das Hauptrennen für die Saison sowieso schon gelaufen war. Mhm. Und dann, man hat ja auch andere Verpflichtungen in seinem Leben, wie nur in der Garage stehen und Rennautos zu bauen.
Absolut. Ja. was mir noch aufgefallen ist an deinem Auto, da ist ja überall Jägermeister-Werbung dran. Wie kommt das denn zustande? Ich meine, ihr müsst euch das Auto wirklich mal angucken. Also, ich bin kein absoluter BMW-Fan, aber von dem Auto schon. Also wirklich, das sieht echt toll aus. Schaut's euch an. Warum Jägermeister? Warum ist da überall Jägermeister drauf?
Tatsächlich war das mehr oder minder auch aus der Not geboren. Also das war, ich habe das Auto gekauft und es war nicht im hundertprozentigen Serienzustand. Also der Vorbesitzer, der das Auto vorher hatte, hatte das auch schon ein Stück weit umgerüstet zu einem ringtauglichen Auto.
Ja.
Und hatte es in dem Zuge auch komplett in quietschorange lackieren lassen.
Ah, okay.
Zwar damals noch ohne Aufkleber, aber das Auto war innen wie außen komplett orange. Ich habe das Ding dann gekauft, habe es angefangen umzubauen, weiter zu modifizieren, so wie ich mir das vorgestellt habe. Gibt es auch übrigens ein umfangreiches Video auf YouTube, wo man das auch sehen kann, was da alles umgebaut wurde. Und ich stand aber in dem Moment auch vor der Frage, willst du das Ding jetzt noch zusätzlich neben den Umbauten, die du machst, nochmal komplett lackieren? Ein Auto von außen zu lackieren ist eine Sache, das geht noch. Wenn du aber ein Auto von innen lackieren willst, also der Innenraum, und du hast da eben noch den Überrollkäfig dran, das ist halt echt ein Akt. Und naja, auch wenn Orange damals nicht meine Wunschfarbe war, habe ich mich dann dazu entschieden, das Auto nicht umzulackieren und dann das Beste aus dem Orange zu machen. Und da war halt das Beste, einfach Jägermeisteraufkleber drauf zu machen. Zumal es auch damals in der DTM 1993 ein Auto gab, was eine ähnliche Beklebung hatte. Also konnte man es noch über eine Hommage an das damalige Jägermeister-Rennauto argumentieren.
Und wisst ihr, was krass ist? Genau dieses Fahrzeug hat es letztes Jahr wohin geschafft sogar?
Tatsächlich wohin? Auf die Essen Motorshow.
Auf die Essen Motorshow. Also wie gesagt, krass. Also ich ziehe meinen höchsten Respekt, habe auch fast wirklich Gänsehaut hier, weil ich glaube, dass jeder, der viel arbeitet, viel tut, kann sich, glaube ich, gar nicht, trotzdem nicht vorstellen, was da alles hinter ist, was man für Know-how haben muss. Und wir sprechen hier von einem Hobby-Rennfahrer, nicht von jemandem, der das jetzt hier hauptberuflich macht oder wo ein ganzes Team hinter ihm steht, ne? So wie bei der Formel 1 oder so, wo der einfach nur den Wagen testet und sagt, ja, fährt gut, fährt nicht schlecht, da muss noch was geändert werden. Also es steckt da viel, viel mehr hinter, viel, viel Leidenschaft. Und ganz kurz, ich habe immer in meinen Folgen, stelle ich immer ein paar Fragen, und ich habe letzte Woche, bei meiner letzten Folge bei Echt oder Einfallsreich mal die Frage gestellt, die muss ich jetzt auflösen, ja? Und kann ich dich auch mal fragen, würdest du zulassen, dass jemand bei dir im Auto ist? Also im Privatauto, weil ich glaube, neben dir wollen nicht so viele sitzen, wenn du auf der Strecke bist. Also lässt du das zu?
Boah. Ungern. Und ich würde es davon abhängig machen, was er ist.
Ah, okay.
Also ein Kaugummi wäre okay.
Ein Kaugummi wäre okay. Ja, weil bei Echt oder Einfallsreich war nämlich die Frage, wurde gestellt, ja, in welchem Land darf man im Auto nicht essen? Und A war Zypern, B war Puerto Rico und C war Kalifornien. Weißt du, wo es verboten ist? In welchem Land? Willst du das abschätzen?
Also ich würde sagen, am üblichsten im Auto zu essen ist es wahrscheinlich in Kalifornien. Deswegen würde ich die eher ausschließen.
Schon mal gut? Gute Richtung?
Ich lege mich jetzt fest auf Puerto Rico.
Ja, ohne es zu wissen. Puerto Rico hört sich gut an, aber ich muss euch enttäuschen, das ist echt Zypern.
Wow, okay.
Ne? Aber genau, also in Zypern darf man nicht im Auto essen. So, kommen wir wieder zurück Richtung Nordschleife. Nein, kommen wir wieder zurück und machen da mal eine Schleife. Kommen wir doch zur Nordschleife. Viele sehen ja nur, du gehst mit deiner Fliegenklatsche, fährst da rein und das war's. Aber ich glaube, das ist nicht so. Wie ist das denn? So ein Fahrzeug muss ja irgendwie transportiert werden dahin. Was sind da alles für Vorarbeiten? Was muss man so als Rennfahrer noch so berücksichtigen? Wir sehen ja immer nur, Dennis fährt und gibt Vollgas.
Aber, im besten Fall.
Ja, aber davor und danach passiert ja noch was, oder?
Tatsächlich ist das Fahren, sage ich, immer nur 10% von dem Gesamt. Also das folgt der Eisbergtheorie. Ja. Das Fahren sieht man, aber das, was alles im Verborgenen stattfindet, das ist eben das, was es aufwendig und zeitintensiv macht. Du musst das Auto vorbereiten, du musst ein Team irgendwie zusammenkriegen, du musst die ganze Logistik vorbereiten, du brauchst einen Trailer, um das Ganze da hochzuschaffen. Du brauchst ja auch mehr als einen Satz Reifen und Räder. Du brauchst Werkzeug ohne Ende, du brauchst zu Hause eine eigentlich voll ausgerüstete Werkstatt, dass du eben auch alle Wartungsarbeiten vornehmen kannst. Und man kann sagen, eine Stunde fahren heißt mindestens 2 Stunden schrauben, weil alles Mögliche natürlich an so einem Auto auch auf der Rennstrecke unfassbar schnell verschleißt. So ein Auto ist per se natürlich auch nicht dafür ausgelegt, im Rennbetrieb auf der Nordschleife bewegt zu werden. Okay. Das heißt, du musst alles Mögliche umbauen, alles Mögliche verstärken, alles Mögliche austauschen, damit das Auto überhaupt der Belastung auf der Nordschleife im Rennbetrieb gewachsen ist. Und das ist natürlich auch ein Lernprozess. Ne? Du hast am Anfang, du fängst klein an, bist mit einem seriennahen Auto unterwegs, kaufst dir dann vielleicht mal ein Fahrwerk und ein paar vernünftige Reifen, ein paar Bremsbeläge. So, dann merkst du irgendwann, okay, das ist ausgereizt, und dann nimmst du weitere Umbauten vor. Dann tauschst du alle möglichen Fahrwerkslager, Motorlager, du erleichterst das Auto, du tauschst irgendwelche schweren Anbauteile, Motorhaube, Kofferraumdeckel, Türen, vielleicht gegen leichtere Teile aus Kohlefaser oder GFK. Du musst die Kühlung verbessern an so einem Auto, damit es der Belastung standhält. Du fängst irgendwann auch natürlich an dem Motor rumzutunen. Und dann merkst du wieder, ach krass, dann reicht es auf der Kühlseite wieder nicht aus, weil das Ding zu heiß wird. Dann läuft da wieder Öl raus, dann geht hier wieder eine Dichtung kaputt. Also du bist eigentlich dauerhaft damit beschäftigt, das Ding einfach nur am Laufen zu halten. Das ist echt super aufwendig.
Okay. Krass. Ja, also dass da viel Aufwand ist, ich glaube, da haben wir uns schon alle gedacht. Wie bereitet man sich aber nochmal, also klar, du hast diesen ganzen Transport, wir gehen jetzt wieder auf die 10%, ja, das ist natürlich was wir alle so erleben. Wie bereitest du dich denn mental auf so ein Rennen vor? Also, oder sagst du, ach, gar nicht, sobald ich im Auto sitze?
Ja, tatsächlich ist das genauso.
Was?
Also ich sag immer, glaub an deine Fähigkeiten. Und ich bin ja auch vorher schon ein paar Runden auf der Nordschleife gefahren. Und das Schlimmste, was du, glaube ich, in so einem Auto haben kannst, ist Lampenfieber oder Angst vorm Rennen. Also in dem Moment, wo du im Auto sitzt und weißt, es geht gleich los, da ist man schon eigentlich erstaunlich ruhig. Also jetzt nicht so, dass mein Herz dann bis zum Hals schlägt, sondern du bist einfach konzentriert und versuchst irgendwie professionell das Ding dann auf der Strecke zu halten, ne? Weil wenn du in dem Auto sitzt und regelrecht Angst hast vor dem, was da gleich passieren könnte, dann geht das meistens nicht gut aus. Also du musst schon gucken, dass du ruhig bei der Sache bleibst. Und ja, deswegen fängt man ja auch klein an und übt vielleicht mal irgendwo ein bisschen vorher im Rahmen von irgendwelchen Trackdays oder Touristenfahrten, einfach um die Strecke zu kennen. Oder im Zweifel sogar im Simulator. Das ist mittlerweile auch ganz vernünftig. Ja. Und ja, da musst du einfach dran glauben, dass du unfallfrei durch die erste Kurve kommst und das Ding halt auch ansonsten auf der Strecke hältst.
Okay, also jeder Rennfahrer hat ja so ein bisschen seinen Stil, ne? Wenn ich jetzt so an Senna, Schumacher, keine Ahnung, Rainmaster zum Beispiel, ne? Die waren ja im Regen total stark, ne? So, wenn ich jetzt den Dennis Voll als Rennfahrer beschreiben müsste, müsste ich sagen, ist er der Vollgas-Technik-Typ, bei Regen ganz besonders, oder wenn du eine Besonderheit auswählen würdest, du als Rennfahrer, wie man dich beschreibt, was würdest du?
Also ich würde sagen, ja, das mit dem Regen ist bei uns oder ist bei mir tatsächlich relativ ähnlich. Wir sind damals das erste nennenswerte Rennen gefahren, was auch live übertragen wurde mit Kommentar und bla bla bla, sind wir im Regen gefahren. Da hat es geregnet wie aus Eimern. Und ich war natürlich vorher Schönwetterfahrer, weil wenn du das jetzt nur so mal nebenher machst, und es regnet, dann sagst du, ja komm, dann warte ich, bis halt wieder trocken ist, gehst dann erst auf die Strecke. Also ich bin vorher noch nie groß im Regen gefahren. Aber wenn das Qualifying läuft oder wenn das Rennen läuft und es regnet, dann fährst du halt. Da kannst du nicht sagen, ja, ich warte halt jetzt, bis es aufhört zu regnen und dann gehe ich erst wieder raus. Sondern dann musst du raus, wenn die Ampel auf Grün geht, Ende Gelände. Wir standen dann da also auf der Rennstrecke. Wir hatten noch nicht mal Regenreifen, als wir da hochgefahren sind. Also wir sind wirklich ziemlich blauäugig da reingegangen, kamen oben an der Strecke an, sehen, ah, krass, okay, Eifel. Ja, da passt der Wetterbericht nicht immer und ja, sieh da, es hat geregnet. Wir haben dann noch kurzfristig Regenreifen an der Strecke gekauft, haben die drauf gemacht und ich musste dann raus auf die Strecke, bin eine Runde irgendwie so ein bisschen die Reifen warm gefahren, gesagt, komm, jetzt gehst du mal raus auf die große Runde, auf die Nordschleife, guckst mal, was geht und fährst halt das, was drin ist, so dass halt nicht abfliegst, aber so, dass jetzt halt auch nicht da komplett vor dich hinschleichst. Bin die gezeitete Runde gefahren, Funk an die Box und sag so, Runde ist gezeitet, ich hoffe, hat alles gepasst. Sag, ja, krass, ey, ich habe gerade auf den Zeitenmonitor geguckt, wir sind gesamt 2 von 200. Und das war ein Fahrerfeld, da sind auch ehemalige Formel-1-Fahrer zum Teil drin und ehemalige Profi-Rennfahrer, wo wir wirklich gedacht haben, wow, krass. Also da ist sogar damals der Fernsehmoderator also allen Wolken mehr oder minder gefahren, hat gesagt, wer ist denn dieser Niemand da, der plötzlich auf Gesamtklassement 2 da rumfährt? Also der konnte es auch nicht glauben. Also von daher, wenn ich mich beschreiben müsste, würde ich sagen, ich komme ganz gut mit widrigen Bedingungen wohl klar und ich brauche im Zweifel auch nicht immer das beste und teuerste Material, sondern ich glaube, da kann man auch viel durch einfach Einsatz und Gefühl wettmachen. Gerade wenn es eben so Bedingungen sind, wo der Grenzbereich fließend ist zwischen ich habe noch super viel Grip und ich fliege jetzt ab. Also ich fühle mich eigentlich immer ganz wohl, wenn das Auto so leicht am Rutschen ist und am absoluten Limit ist. Also wenn du merkst, du musst leicht gegenlenken, dann weißt du, wenn es nicht zu viel ist, bist du schnell. Wenn du zu viel gegenlenken musst, bist du wieder langsam. Aber wenn du so ganz, ganz close on the edge bist, also ganz am physikalischen Limit, dann weißt du, dann bist du ganz gut unterwegs. Das hat der Zeitenmonitor bisher auch immer so bewiesen.
Dann liebe Grüße an den Moderator, ne? Der Niemand von damals heißt Dennis Voll und der sitzt hier bei Casco und Kaffee. Und ich behaupte, der kann das so gut, weil er aus dem Versicherungsbereich kommt und Risikoeinschätzung sein Ding ist.
Ob das jetzt der einzige und überwiegende Grund ist, sei mal dahingestellt, aber ja, mein Gott, das hat halt schon mit Risikoeinschätzung zu tun, ja, das stimmt schon, ja.
Auf jeden Fall. Und dann nochmal, ich denke mal, was war dein erfolgreichster Moment, wo du für dich das als deinen erfolgreichsten Moment auch qualifizierst? Also ich glaube, ich meine schon aufs Rennen bezogen, weil für mich jetzt als Zuhörer, glaube ich, wäre es ganz klar, also für mich ist es eine übertriebene, starke Nummer, die ganze Karre wieder neu aufzubauen. Das ist, glaube ich, also größer als jeder Titel, glaube ich. Also wenn man es nachführen kann. Aber jetzt so, ich meine wirklich platzierungstechnisch oder im Rennen, der besonderste Moment, wo du sagst, ey, boah, das war das geilste Rennen und das Beste, was passieren konnte.
Ja, tatsächlich, der Support beim Aufbau war schon bombastisch. Und als wir dann das erste Mal mit dem neuen Auto wieder gefahren sind, und ich ja auch gar nicht so richtig wusste, funktioniert das neue Auto überhaupt? Habe ich überhaupt selber noch den Speed oder bin ich jetzt irgendwie, im Kopf gehemmt nach dem Unfall und kann gar nicht mehr ordentlich fahren? Da sind wir also erstmal wieder auf die Strecke gegangen, wieder ins Qualifying und waren tatsächlich auch wieder bei nassen Bedingungen, wieder auf Gesamt 2. Und dann kam sogar der Rennleiter oben aus seiner Kabine, hat bei mir an die Scheibe geklopft und hat gesagt, ey Junge, was ist denn mit dir? Du bist gerade auf Gesamt 2 gefahren. Du bist ja jetzt das erste Mal überhaupt wieder hier mit dem Auto nach deinem Unfall. Also das geht dann schon runter wie Öl, sowas. Ne? Das macht dann schon Spaß. Wir waren ansonsten, was die Platzierung angeht, leider immer vom Pech verfolgt und haben viel mit der Technik zu kämpfen. Das ist halt auch ein Lernprozess, bis du die Technik gerade bei so alten Autos im Griff hast, dass das Ding über einen längeren Zeitraum unter maximaler Belastung völlig fehlerfrei funktioniert, das ist echt eine Riesenherausforderung. Und ja, das ist auch ein Weg, der ist noch nicht am Ende. Da arbeiten wir zum Teil immer noch dran.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin mir sicher, alle, die bis jetzt hier zugehört haben, drücken dir auch die Daumen. ja, dass das auch klappt. Ich bin mir auch sicher, dass es irgendwann klappt, weil ich durfte dich ja schon ein bisschen kennenlernen auch und ich schätze dich als sehr ambitionierten und korrekten Typen ein. Und ich bin mir sicher, also von deinem Wesen her, das wirst du auf jeden Fall hinbekommen. Und ich werde auf jeden Fall dich immer wieder weiterverfolgen und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ganz kurz noch, echt oder einfallsreich, kommt wieder zurück. Ich muss jetzt nämlich noch eine Frage stellen für die nächste Folge.
Oh, wow, ich bin
aber gespannt. Deswegen, ich stelle jetzt die Frage, nicht die Antwort sagen, ja?
Okay,
auch wenn
okay,
du sie weißt. Ja? Es gibt ein Land, da ist man verpflichtet, tatsächlich, bevor man losfährt, genau, und das Auto zu gucken. Ja? Jedes Mal, wenn du losfährst, bist du eigentlich verpflichtet, unter deinem Auto zu gucken. Das ist gesetzlich vorgegeben. Ich gebe euch mal wieder 3 Chancen, um das Ganze auszuwählen. Ja? A wäre Dänemark, B wäre Schweden und C wäre Spanien. Also, überlegt bis zur nächsten Folge oder schreibt das schon mal hier in die Kommentare. Und ja, lieber Dennis, kannst du dir was drunter vorstellen? Nichts sagen, ne?
Ich hätte eine Idee, aber wir warten bis zur Auflösung.
Wir warten bis zur Auflösung, ne? Ja, möchtest du noch was loswerden unbedingt, wo du sagst, boah, ich möchte hier noch was sagen oder möchtest du irgendjemand noch so unbedingt einen Tipp mitgeben, unseren Zuhörern, dass du sagst, weiß nicht, ja, kommt ins Rennsport, kommt nicht ins Rennsport, hört auf damit. Ich weiß es nicht.
Also ich sage oft genug, im nächsten Leben suche ich mir ein anderes Hobby, was weniger teuer und zeitintensiv ist, aber am langen Ende ist es halt eine Leidenschaft, die, glaube ich, wenn du die hast, die wirst du auch nicht mehr los.
Mhm.
Und deswegen sage ich, wenn ihr den gleichen Nagel im Kopf habt, zieht's durch, verfolgt das, bleibt dran. Also ich bin da jetzt seit knapp 39 Jahren an dem Thema dran und hab's bisher eigentlich noch nie bereut. Also durchziehen, weitermachen, beharrlich sein.
Stark. Und ja, tatsächlich kann ich nur sagen, wir kommen schon zum Ende. Ja, also ich hätte wirklich hier noch die ganze Zeit weiterreden können. Wirklich 1000 Sachen noch zu deinem Auto. Vielleicht PS noch? Wie viel PS hat er?
Boah, je nach Motor. Also aktuell, mit dem aktuellen Motor 330, 340 etwa geschätzt. Ja. Ich muss mal wieder auf den Prüfstand. Ich musste kürzlich wieder revidieren nach dem letzten Rennen. Also jetzt müssen wir mit dem neu gebauten Motor nochmal auf den Prüfstand und mal schauen, was er dann so abliefert.
Wow, vielleicht, ich bin mir sicher, bestimmt laden wir Dennis irgendwann anders an. Ich habe noch Fragen zu Rennlizenzen und alles. Also wirklich 1000 Sachen, die man hier noch an Fragen stellen könnte. Würde aber für heute den Rahmen sprengen. Ich kann nur sagen, Dennis, es war mir wirklich eine Ehre, dass du mein Gast warst. Ich bin so froh, also meine Kollegen wissen es auch, ich habe immer einen Rennfahrer gesucht und auf einmal kam er mir zugeflogen, ja, praktisch. Und dann wirklich noch so ein feiner Kerl, also ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass du hier warst, vom ganzen Herzen. Danke, dass du die Fahrt auf dich genommen hast, dir die Zeit genommen hast, das ist alles nicht selbstverständlich. Danke auch, dass du mir dein Lenkrad mitgebracht hast, damit ich es mir mal anschauen konnte und live erfüllen konnte. Wirklich sehr, sehr lieb. Auch die Fliegenklatsche. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei den Zuhörern, ja, fürs Einschalten. Und natürlich auch bei meinem Team, bei dem Kameramann, bei Kati und bei den anderen Kollegen. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge von Casco und Kaffee.